Willkommen bei unserem Podcast zur radikalen Permakultur und ganzheitliche Ökosysteme. Wir haben heute ein Interview mit Anja. Anja haben wir zum zweiten Mal eingeladen, denn sie ist eine mutige Vorkämpferin. Sie betreibt einen Hof in Brandenburg und hat überlebt. Seit vielen Jahren hält sie über 200 Kühe, vermarktet ihre Produkte, melkt sie auf dem Feld und betreibt Naturschutzarbeit. Mit Anja reden wir heute darüber, wie wir ihrem Beispiel folgen können. Wie können wir unabhängig werden, Tiere halten, glücklich sein, in der Natur leben und eine echte, tiefe Beziehung mit unseren Haustieren eingehen, den Ökosystemen, diese Gestalten mitwirken, uns verewigen und eins werden mit uns und unserer Umwelt. Wie, kurz gefasst, schaffen wir es, die Entfremdung aus unserem Leben zu entfernen, den Nihilismus zu überwinden und stolz zu werden. Anja, die stolze Kuh von Stolzenhagen, lebt auf dem Hof, dem Ökohof Stolze Kuh, mit Anja und ihrer Familie. Und jetzt geht's los. Hallo Anja.
Hallo Michael.
Da sind wir wieder. Schön. Gut, dass wir es geschafft haben.
Ja, die Arbeit draußen gelassen und jetzt schön am Computer und mal ein bisschen Gehirnjogging.
Genau, ja, das ist irgendwie die schönste Kombination. Einfach, ich habe heute Morgen auch ein bisschen, der Nachbar kam wieder zu uns und meinte, ja, ich hätte das ganz falsch gemacht mit dem Mais. Ich hätte den viel zu dicht gepflanzt, so, ich muss da mehr Abstand schaffen. Und dann bin ich gerade mit der kleinen Sense rein und habe radikal da ein bisschen dann umgeschnippelt, so damit der Wind den Mais nicht umlegt. Wenn der nämlich zu hoch wächst, dann fällt er um irgendwann. Und habe damit die Pferde gefüttert und die Kuh und die Ziegen und alle sind total glücklich. Und ich bin körperlich im Fitnessstudium gewesen kann mich jetzt mit dir den sozialen Kontakten der Philosophie und der Utopie widmen. Da freue ich mich sehr drüber.
Genau.
Ja, ich würde gerne heute von dir oder mit dir mal erörtern, wie kriegen wir die jungen Menschen aufs Land? Wie kann man zum Tiererhalter werden, seinen eigenen Hof aufbauen? Vielleicht auch ein bisschen an deinem Beispiel und an deinen Aktivitäten kannst du mir helfen. Wie können wir das schaffen, dass jeder Landbesitzer wird, Verantwortung übernimmt für Tiere und ein selbstbewusstes und unabhängiges Leben führen kann?
Auf jeden Fall. Wir können das gerne auch noch so einen europäischen Kontext setzen, also ein bisschen aus Frankreich und Polen kenne ich das noch und mich würde auch interessieren, wie leicht oder schwer es in der Ukraine war.
Ja, gerne.
Fangen wir mal an. Also, ich bin so Mentorin für Junglandwirte und wir haben das Bündnis Junge Landwirtschaft mal mitgegründet mit anderen Junglandwirten. Da war das zunächst das Thema, gegen Landgrabbing in Ostdeutschland zu kämpfen und als wir gemerkt haben, politisch können wir nicht so viel bewegen, haben wir angefangen, selber Höfe zu gründen. Und das war dann entlang der Oder, waren das 25 bis 30 Betriebe. So, ich habe sie nie so ganz genau gezählt, aber in diesem Dreh. Und wirklich alle ohne elterliches Geld, ohne irgendwie vorher Pilot gewesen zu sein oder irgendein anderer Job, der viel Geld eingebracht hat. Und das Traurige ist, das können wir vielleicht auch gleich noch mitbeleuchten, dass jetzt sehr viele davon, also ich würde sagen, 5 sind vielleicht noch übrig, die wirklich einen Geschäftsbetrieb haben und die anderen arbeiten wieder woanders, weil es tatsächlich so schwer ist, den eigenen Lebensunterhalt und vor allem auch die Krankenversicherung zu erwirtschaften mit der Landwirtschaft.
Okay.
Und wir sind ja ziemlich in der polnischen Nähe und haben uns da immer mal mit beschäftigt. Und da gibt's halt wirklich eine bessere Junglandwirteförderung. Wir sind da gerade dran als Bündnis Junge Landwirtschaft und auch mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft zusammen. Also wirklich zwei Institutionen, die sich um bäuerliche Betriebe kümmern. Nicht industriell, also wirklich personenbezogene Bewirtschaftung. Sind wir damit beschäftigt, dass es auch hier eine Junglandwirteförderung gibt, die nicht nur so pro forma ist. Also jetzt ist es irgendwie gerade für die ersten Hektare, kriegt man 80 Euro mehr. Das sind dann irgendwie 2.000 bis 4.000 Euro. Das ist jetzt nicht so viel Geld. Ne? Also man könnte sich davon vielleicht einen Einachsmäher kaufen oder sowas. Aber es ist nichts, wo man wirklich investieren kann und seinen Betrieb startet damit. Ne? Mhm. Sei denn, es ist irgendwie ein paar Quadratmeter Gemüse, wo man ja wirklich vielleicht nicht so viel braucht, ne? Als Startkapital. Und in Frankreich muss es wirklich viel einfacher sein. Da sind die Bodenpreise halt gedeckelt. Also da kommt wieder dieses ganze Globale dazu, ne? Was, wofür soll das Land eigentlich da sein? Soll es da sein für Photovoltaik und für Biogasmais? Oder soll es da sein, um unsere Region zu ernähren? Und ich bin halt, ich mag auch Resilienz und Unabhängigkeit sozusagen. Ich würde gern einfach die Menschen in meiner Umgebung eigentlich versorgen. Und das muss in Frankreich mit einigen Institutionen und auch dieser Deckelung der Pachtpreise leichter möglich sein. Das war jetzt schon mal das große Abschweifen. Wir hatten Glück, wir haben das ja so gemacht, dass wir den Nationalparkverein und die Stiftung angesprochen haben. Das Land Brandenburg hat auch Nationalparkflächen. Die sind bis jetzt haben es noch nicht geschafft, uns Land zu verpachten. Manchmal kriegen wir so Naturschutzverträge, wenn wir später mähen, dass wir da noch ein bisschen Geld kriegen. Aber das ist wirklich marginal. Und haben aber gedacht, ja, diese Flächen, also sind viele durch die Gegend auch gefahren und haben gesehen, hier, das wird nur einmal im Jahr gemulcht, das kann es doch nicht sein. Und auf diese Menschen sind wir zugegangen. Und wir sind erstmal aufs Dorf gezogen, weil wir ein Kind erwartet haben. Und dann haben wir gesehen, da steht ein Stall leer. Und also da hat doch Janusz ist immer, mein Mann ist immer der viel verhandelt, der sehr gut in Diplomatie ist. Ich bin das nicht so gut, ich bin immer viel zu konkret und so undiplomatisch. Aber der ist dann immer wieder mit den Leuten ins Gespräch gegangen, hat versucht rauszufinden, wem gehört das, wen muss ich ansprechen, wann finde ich ihn, wie kann ich das überhaupt hinkriegen, weil es schon der persönliche Kontakt, glaube ich, wichtig ist. Und das ist auch das, was ich jetzt eigentlich immer empfehle, erstmal auch aufs Land zu ziehen und wirklich die Fühler auszustrecken, was geht hier, was kann ich hier machen. Und ich merke, dass viele junge Leute, die uns auch anfragen oder bei uns vorbeikommen, einfach um auch von den Erfahrungen zu lernen, dass die immer den fertig gemachten Hof kostenlos erwarten. Und das gibt's halt nicht, ne? Also wir sind erstmal in eine Mietwohnung gezogen und wir haben dann gesehen, hier ist dieser Stall, den wir pachten können. Und dann konnten wir nach und nach die Flächen bekommen und wir haben tatsächlich jedes Jahr immer Flächen dazu bekommen. Und einfach auch, weil wir immer wieder dran waren, immer wieder angesprochen haben. Und es gibt aber auch Fälle und andere Junglandwirte, die keine Flächen finden, weil es wirklich zu krass vergeben ist und die keine Unterstützer quasi in ihrem Umfeld finden. Dann ist es vielleicht auch dann dran, entweder sein Geschäftsmodell ganz umzustellen. Also die eine, die macht jetzt eine Baumschule hinter ihrem Haus direkt. Das braucht nicht so viel Land. Oder halt wirklich nochmal woanders hinzugehen. Also am Anfang nicht gleich irgendwie die Zehntausenden Euros in das Haus investieren, wo man wohnt, sondern halt wirklich erstmal die Fühler auszustrecken für ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Das ist so mein Anfangsplädoyer.
Ja, genau. So habe ich das eigentlich auch gemacht. Also genau so, wie du sagst. Also zuerst einmal gucken, wo kommt man irgendwie unter. So, ich habe mich auch eingemietet bei der Longomai. Da von da aus dann ein bisschen in die Umgebung gelauscht und wurde dann aufgenommen von so einem Großgrundbesitzer, der gesagt hat, ja, ich habe hier noch so ein paar alte leere Stallungen, die kannst du mitbenutzen, habe dann gleich so einen 100 Meter Stall bekommen und so ein dreistöckiges Haus, da haben zwar unten noch Hirten gewohnt, aber die beiden oberen Stockwerke konnte ich schon mal haben und habe dann da angefangen, so meine Infrastruktur aufzubauen. Musste zum Glück am Anfang auch gar nichts zahlen und genau, keine Miete und noch nicht mal Strom. Also hatte da eigentlich auch sehr viel Glück und war parallel noch Student. Also ich konnte sozusagen mit dem, was ich als Student noch hatte und ja, mehr oder weniger hier ganz gut leben und anfangen, diese Infrastruktur aufzubauen, zumindest erstmal dieses informative Netzwerk, dass ich wusste, wo die ganzen Büffelhalter sind und wer sich mit den Themen beschäftigt.
Und wie hast du das ganz konkret gemacht?
Ja, da kam einer zur Longomai, der hat sich als Journalist ausgegeben und die von der Longomai hatten gar keine Lust auf Journalisten, haben gesagt, Michelle, tu mal so, als wärst du einer von der Longomai und erzähl dem alles und gib dem deine Antworten. Und dann kam der hierher und der war total sympathisch, ganz toller Typ und ich habe gesagt, hier, ich bin zwar nicht von der Longomai, aber ich habe Bock, hier ein kleines Projekt aufzubauen. Hast du nicht Lust, als Übersetzer zu arbeiten? Weil ich konnte ja kein Wort Russisch oder Ukrainisch. Okay. Und dann ist der mit mir mitgefahren und wir haben einfach alle Büffelbesitzer besucht und die zu einer großen Konferenz eingeladen und gesagt, hier, wir treffen uns alle im Narzissental im Biosphärenreservat an dem und dem Tag und dann könnt ihr alle mal über eure Probleme berichten, was hier eigentlich los ist mit den Wasserbüffeln.
Ja, toll.
Und da war dann plötzlich, dass dann einer aufgestanden ist und gesagt hat, der Deutsche soll es machen. Die Probleme, die wir jetzt hier haben und der zusammenbrechende Bestand, den wir jetzt hier gar nicht überblicken, der muss jetzt von dem Deutschen, und damit meint er dann mich, gemanagt werden. Und das war sozusagen mein Anfang.
Initialzündung, ja, klingt
Genau.
richtig
Aber
Gänsehaut. Schön. Aber
ja.
wir haben so ähnlich, wir haben immer eingeladen zu plaudern aus dem Milchkännchen. Wir waren ja vorher 2 Jahre auf Reisen und hatten da halt so ein paar Bilder, einfach damit die Leute können sich, glaube ich, mit Bildern besser immer in Verbindung setzen. Und haben dann quasi so Dia-Abende gemacht und von unserer Reisezeit berichtet und dann halt daran angeknüpft, jetzt wollen wir hier sowas starten. Ne? Und dann hatten die eine konkrete Idee, was wir vorhaben und haben schon mal eine Liste gehabt von Unterstützerinnen. Spannend. Und wir haben
Ja.
tatsächlich von Hartz IV gelebt. Also das ging halt in Deutschland geht das eine ganze Weile, wenn man gründet. Das haben wir auch wirklich eine ganze Zeit genutzt für unsere Grundsicherung.
Ja, und musstet ihr dann, um die Halle zu kaufen oder zu pachten, musstet ihr einen Kredit aufnehmen? Also habt ihr auch mit Banken Gespräche geführt?
Ja, wir haben am Anfang auch mit Banken Gespräche geführt, weil wir dachten, für die erste Heutechnik wäre es gut, 60.000 Euro zu haben. Das war aber allen Banken zu viel. Und letztlich haben wir dann eine Volksbank vor Ort gefunden, also die Bankerin fand uns einfach gut und hat gemerkt, okay, wir kommen aufs Land und wir erschaffen da was und hat uns den ersten 30.000 Euro Kredit gegeben. Einfach erstmal für die Technik. Wir haben bisher auch alles nur gepachtet. Also wir haben noch nichts, was quasi richtig sicher ist. Was langfristig hat gerade eine Mitarbeiterin gesagt, unsere Söhne sind zusammen in der Dorfschule und sie hat gesagt, dass ihr Sohn immer wieder anspricht, dass ja bald die Pachtverträge auslaufen, wo ich dachte, hui, das zieht ja Kreise, ne? Aber das ist wirklich etwas, wenn man keine 12-Jahres-Pachtverträge hat, wenn sie immer nur so 5 Jahre sind oder wenn man es schafft, 5 Jahres-Pachtverträge zu kriegen, dann ist es, die 5 Jahre sind einfach schnell um, ne? Und das hat für junge Leute auch wirklich eine Bedeutung. Also vielleicht nochmal an alle Verpächterinnen und Verpächter, so ein Aufruf, dass klar, ich kann verstehen, dass man gucken muss, ob es gelingt, ne? Aber man kommt als Verpächter sowieso immer aus den Pachtverträgen auch wieder raus, wenn nicht bezahlt wird zum Beispiel. Und aber wirklich auch eine Perspektive zu bieten, das ist dann die Pflicht der Verpächter, denke ich.
Ja, und ich merke das hier, wenn wir das mal vergleichen wollen, dass die Tatsache, dass hier jeder hat das Recht, 2 Hektar Land zu besitzen. Also wenn man als Ukrainer nicht 2 Hektar Land hat, dann geht man zum Amt und sagt, hier, ich will 2 Hektar Land haben und zeigt mit dem Finger drauf, am besten das da. Und dann wird einem das gegeben, umsonst.
Also
Und
wenn das noch nicht benutzt ist quasi. Also ihr habt so viel Land, oder es nutzen nicht so viele Leute, oder warum ist es frei? Weißt du, weil hier ist es ja gar nicht frei.
ja, also weil wir halt diese Großgrundbesitzer nicht haben. Also ich kenne das ja in Deutschland, da gibt es Leute, die haben 20 oder 30.000 Hektar. Das ist hier, also
10.000 Leute,
zumindest,
ja.
ja, ist hier nicht so der Fall. Hier ist es alles noch kleiner strukturiert und es gibt wirklich noch Dörfer, die haben diese Ressourcen. Und ich denke, das könnte man in Deutschland halt auch machen. Allerdings müsste man dann die Besitzverhältnisse ändern und das ja, Bauernland in Junkers Hand, also das einfach wieder ein bisschen diese Besitzverhältnisse umstrukturieren. Das klingt zwar nach Enteignung, ist aber in vielen Ländern, also Bolivien kenne ich das und jetzt auch hier ein gängiges Modell, was funktioniert, also weil die
Ist halt
Leute.
auch eine ziemliche Machtregulation, ne? Weil hier ist es ja wirklich so, oder überhaupt in der EU. Pro Hektar Land kriegt man Geld und von dem Geld, was man kriegt, wenn man schon viel hat, kann man halt die nächsten Hektare kaufen. Da sind die Junglandwirte halt sofort raus, ne?
Ja.
Also jetzt kosten die 25, 30.000 Euro der Hektar hier, die Flächen. Und es ist jetzt nicht das beste Ackerland, ne? Und ja, schwierig.
Tja.
Ja, würde ich mir schon auch wünschen. Also ich meine, wir haben mit der BVVG, das ist eine staatliche Stelle, die sollen auf jeden Fall das staatliche Land jetzt vertickern. Das war ja immer dieser politische Kampf, dass sie wirklich kleinere Ausschreibungen machen und Junglandwirte bevorzugt werden. Und das klingt doch alles auf deren Webseite ganz schön, aber die Realität, die ist halt einfach nicht so, die ist nicht so. Punkt. Da kann man einen Punkt machen.
Und es gibt so viel Selbstbewusstsein, es gibt so eine Stärke, wenn du dein eigenes Land besitzt, es nicht pachten musst, sondern du kannst sagen, das ist meins und das vererbe ich meinen Kindern und hier baue ich jetzt an, was ich will und hier kommt am besten noch eine kleine Quelle aus dem Boden und hier pflanze ich meine Obstbäume und die Eiche in die Mitte,
Das
dann
bleibt.
ist man plötzlich ja gewurzelt, ne, geerdet, man ist So, also für die Slawen hier ist das was ganz Wichtiges, ne? Ganz essentiell. Also sobald die so entwurzelt sind und als freie Mitarbeiter irgendwo in der Welt rumtingeln, werden die auch ganz unsicher. Aber die jungen Leute hier oder die Menschen, die ich getroffen habe, die das Land besitzen und wo die Oma noch ihre Kuh drauf weidet und das dem Opa schon gehörte oder der Uroma, die sind ganz anders im Selbstbewusstsein. Die sind ganz stark und pff, was wollt ihr mir? Was könnt ihr mir?
Ja.
Wenn alles schief geht, habe ich eh noch mein Land und da packe ich halt meine Kartoffeln drauf und fertig. So, also
Ja.
verhungern tue ich nicht. So, das heißt, diese Grundängste, diese Existenzängste sind erstmal so gar nicht gegeben. Das heißt, diese Grundlage für Depressionen oder dass man sich halt in irgendwelchen Konsum flüchtet, weil man eigentlich diese Unsicherheit hat, dass man nichts besitzt und dass man schnell am Existenzminimum ist oder darunter. Das ist hier nicht gegeben. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für uns. Und da sollten wir auch unsere Hauptforderung drauflegen, dass wir Land besitzen können. Und ich glaube, das war auch das, wo die Bauern schon immer für gekämpft haben.
Ja.
Also es ging immer um das alte Recht, dass wir Zugriff haben auf unser Land. Und wir sind erst ins finstere und tiefe Mittelalter gerutscht, als wir unser Land verloren haben an die Großgrundbesitzer und an die Kirchen. Ich
Ja.
glaube, dann ging es erst bergab. Und davor kann sein, dass es da noch im frühen Mittelalter und davor noch eine sehr, sehr romantische Zeit auch gewesen ist.
Bestimmt auch mit viel harter Arbeit, aber es ist halt trotzdem das innere Gefühl ist anders, ne? Also auch wenn ich mit anderen Jungbäuerinnen oder jüngeren Bäuerinnen und Bauern rede, die tatsächlich genau diese Sicherheit haben, ne? Ich kriege da auch immer Gänsehaut, weil ich sehne mich danach sozusagen. Die haben ein anderes Standing, genau, weil sie müssen auch nicht so ganz so krass verhandeln um irgendwelche Pachtflächen, weil sie nicht zurückfallen können auf gar nichts quasi, ne?
Genau,
Und ich bin
und
ja
es.
letztlich dann doch wieder eine Nomadin sozusagen und kann mit den Bauwegen losziehen und mit meinen Pferden meine Rinder irgendwo hintreiben, ne, wenn das in Deutschland ginge sozusagen. Und bin halt nicht verwurzelt, ne, und habe diese Sicherheit nicht. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich psychologisch super wichtig, genau dieses Gefühl zu haben. Total gut, dass ich das jetzt quasi so erfahre. Und ich kann es mir trotzdem, also utopistisch nicht vorstellen, dass in Deutschland irgendwie so ein Zustand erreicht wird. So, ne? Das ist
Ja, leider, ja,
traurig
bin ich da
einfach.
auch pessimistisch, so was Deutschland betrifft. Da sind die Strukturen einfach so verhärtet. Und wenn man sich in den hohen Kreisen der Politik bewegt, also ich hatte da auch mal 2 Jahre lang, war ich mal mit den ganzen Unternehmensvorständen und so in den Verbänden drin und habe auch mitbekommen, also da geht es wirklich auf einer ganz anderen Ebene, wird da gesprochen und die kleinen Leute werden da eher so verlächelt, belächelt und
Ja.
abgetan. Das heißt, es gibt auch gar kein Druckmittel, was die einzelnen Bürger haben, weil sie ja praktisch nichts besitzen. Also, sondern da wird mit dem besitzenden neuen Adel sozusagen geredet und die haben die Entscheidungskraft. Das heißt, wenn wir politische Forderungen stellen, dann muss das ja auch in so eine Umverteilung eigentlich rübergehen. Aber ich weiß auch nicht, wie sehr ich mich da aus dem Fenster lehne, weil ich bin in Deutschland nicht mehr, aber genau aus dem Grund. Weil bei uns in
Ja.
Norddeutschland kostet halt der Hektar 40.000 Euro
Ja.
und ich brauche für meine Wasserbüffel brauche ich 50 Hektar, damit ist gut. So, es muss ja auch nicht so sein, dass das alles mir gehört, sondern einfach zum Mitbenutzen und die Ökosystemleistungen damit mit in unseren Hof mit einbeziehen. Und das ist in Deutschland fast unmöglich.
Ja.
Und
Und hier entscheiden halt auch auf der landwirtschaftlichen Ebene, zumindest hier im Osten. Entscheiden halt die Großbetriebe. Also die haben wirklich die Entscheidungsmacht auch in den Bauernverbänden, in irgendwelchen Jagdverbänden und so, ne? Da zählt, also der Hektar zählt quasi. Und da ist es genau auch oft schwer mitzukämpfen. Also einfach die Lobby ist so stark, das ist echt skurril. Aber gut, ist vielleicht heute nicht ganz so Thema, aber ist auf jeden Fall, tangiert ja auf jeden Fall unser Thema.
ja,
Aber
weil
wieder, lass uns wieder, ja.
wenn wir nämlich diese Stadtmenschen anschauen, die gerne ja jetzt was ändern wollen, ich glaube, die Motivation zu arbeiten, also das war ja bei den Volontären auch so, dass die halt gar nicht mitarbeiten wollen, weil es ist ja so eine Art Sklavenarbeit und du hast am Ende nichts. Aber wenn du dein eigenes Stück Land hast, dann ist das ja, alles, was du investierst in dieses Stück Land, gehört dir. Und damit ist die Motivation zu arbeiten, ist eine ganz andere. Und es ist keine, arbeitsteilige Gesellschaft, sondern alles, was du investierst, bleibt da und ist deins. Und wenn du was machst, dann ist es super, dann hast du das. Und wenn du nichts machst, dann ist es auch okay, weil es ist ja dein Problem dann.
Ja,
Also,
das ist vielleicht auch
ja.
eine gute Überleitung, weil meine These war ja, wenn Leute, und deine Idee ist ja auch eher, dass sie quasi ihr Stück Land und ihr eigenes Haus haben, dass ihr nicht alle bei euch wohnen habt quasi. Und wenn sie dann ihr Stück Land haben, wird es ja dann doch irgendwann anstrengend und wahrscheinlich bequemer. Ich weiß nicht, ob in der Ukraine es da Möglichkeiten gibt, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass Leute dann doch wieder irgendwo zu einer Arbeitsstelle gehen, wo sie halt ihre irgendwie höher als 12 €, 10 € ist Mindestlohn gerade, verdienen und dann halt nachmittags auf der Couch sitzen können, ne? Also das ist
Ja.
schon auch, ich liebe voll, was ich tue und ich will das weitermachen, aber es ist trotzdem krass, mit der Normalität konfrontiert zu sein, ne? Und irgendwie zu merken, gerade irgendwie an Weihnachten und Ostern fahren wir auf Tiere hin und her. Und hier hat sich das so, passt es vom Wetter her, da machen alle immer ihre Spaziergänge und sind halt auch draußen sichtbar, sonst sind sie einfach in ihrer Wohnung, dann sehe ich sie ja kaum. Aber da merke ich schon immer, dass es auch ein Ungleichgewicht, ne? Auch wenn Ärzte 24-Stunden-Schichten machen oder Pflegepersonal, haben die immer einen Ausgleich und Bäuerinnen und Bauern halt nicht. Ne? Und
Ja.
das kann ich auch verstehen, dass man dann lieber arbeiten geht, aber da verlieren wir auch total viele junge Leute wieder.
Ja,
Wie
also
denkst du darüber?
ich hatte gerade ein Gespräch mit Nico Pech, der auch gesagt hat, es ist ja unsere Verantwortung auch für unsere Produkte gerade stehen zu können. Das heißt, wenn wir in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft einfach einen Job, einen Bürojob annehmen und dort einen Bereich abarbeiten, den wir noch nicht mal wirklich überblicken, dann sollten wir uns mittlerweile mal die Frage stellen, inwieweit haben wir das Recht dazu? Also wer gibt uns denn das Recht, einfach Ressourcen aus Afrika zu importieren, die hier weiterzuarbeiten, weiterzuverarbeiten und dann teurer zu verkaufen und dann den Rest des Tages ja, von diesem Ungleichverhältnis, das durch die Globalisierung ermöglicht wurde, uns dann zufrieden zurückzulehnen und zu sagen, ja, wir sind ja die Stärkeren.
Ist auch moderne
Und
Sklavenhaltung, ne?
genau, und das ist ja eigentlich zutiefst ungerecht, weil es ist ja Ausbeutung an der Natur, es ist Ausbeutung an der dritten Welt, es schadet auch der eigenen Psyche und trägt halt nicht zu einer besseren Zukunft bei. Und mittlerweile sind wir an so einer ökologischen Katastrophe angekommen, dass wir uns wirklich fragen sollten, welche Verantwortung nehme ich für mein Leben wahr und was kann ich jetzt wirklich tun, um da rauszukommen, um das zu ändern? Und vielleicht muss ich am Anfang, es geht auch gar nicht unbedingt um Verzicht, aber wir müssen reinhauen. Wir müssen als Pioniere mit leuchtenden Beispielen vorangehen und dann merkt man ja auch ganz schnell, was für eine Freude das macht. Also wie schön das sein kann, wenn man diese Verbindung mit seinen Tieren hat und in diese Win-Win-Situation reinkommt. Dass das einen selber dann auch plötzlich betrifft, wenn man an großen Ganzen für diese Gesellschaft und die Umwelt mit beiträgt.
Ja, stimme ich überein. Da entsteht da so ein bisschen der Wechsel, wo ich auch gerade oder wir auch ganz schön am Straucheln sind. Trotzdem konkurrieren wir halt einfach mit viel maschinellerer Landwirtschaft. Und ich mache schon total viel Öffentlichkeitsarbeit und rede gern darüber, wofür mein Herz brennt quasi. Und trotzdem machen andere die Milchprodukte für die Hälfte des Geldes, ne? Und es ist echt schwer. Die meisten Menschen verstehen gar nicht, was das bedeutet, so, ne? Was für ein Einsatz das bedeutet, warum diese Preise entstehen, auch wenn ich es versuche zu erklären. Ist dann die Lösung, das ist gerade so ein bisschen unsere Frage, also oder meine Ansicht ist eher, dann so viel zu produzieren, dass die Menschen, die es halt verstanden haben und das wirklich wollen, versorgt sind, ne? Und mein Mann denkt halt eher, nö, dann vielleicht lieber aufhören und das machen, was sich halt lohnt, ne? Was halt die anderen Bäuerinnen und Bauern auch machen, was halt noch geht. Und wir werden jetzt kein Biogas und keine Photovoltaik auf irgendwelche Flächen pflastern. Aber also es ist wirklich immer so ein Straucheln, weil sobald wir dann nämlich Arbeitgeber werden, das wirklich entsteht, wahrscheinlich auch, kennst du das ein bisschen mit den Volontären, es gibt einfach ein Ungleichgewicht, weil wir halt voll in der Verantwortung stehen und so, wenn ich die noch bezahle, dann kippt das System oft, weil wenn die sie dann doch irgendwie Feierabend machen und weg sind und ich dann noch weiterarbeiten muss, um irgendwas auszugleichen, dann ist es nicht mehr in der Waage. Und wie finden wir wie kriegen wir das in eine Waage? Ne? Also es muss ich dann wirklich so klein machen, dass ich es wirklich fast selber schaffe und nur eine kleine Unterstützung habe? Oder ja, weil das, was in anderen Unternehmensbereichen skalierbar ist, das klappt bei uns irgendwie nicht. Da sind wir gerade echt am, ja, ganz schön den Mut verlieren auch, ne? Weil wir es uns so sehr wünschen.
Ja, es gibt einen Organismus, ich weiß ja gerade seinen Namen nicht, aber ich fand dieses Konzept eigentlich ganz spannend, dass das sind so Einzeller, die, wenn sie in einem idealen Milieu leben, dann leben sie als einzelne Zellen freischwebend im Wasser und suchen sich jeder individuell ihre Nahrung. Sobald aber es trockener wird und die Lebensbedingungen werden schwieriger, kommt dieser Organismus zusammen und bildet einen größeren Organismus mit einer Schutzhülle und die kooperieren stärker miteinander. Ja. Das heißt, also ich leite das für mich so ab, als wenn wir jetzt als einzelne Bauern in eine schwierigere Phase kommen, vielleicht auch ökonomisch oder sozial oder auch ökologisch und gesellschaftlich, dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn wir auf der einen Seite unsere Produkte wertvoller machen. Also sprich, die Longomai zum Beispiel stellt Apfelsaft her, so dann den werden sie nicht richtig los oder da haben sie Probleme, dann müssen sie halt Apfeldicksaft herstellen oder Cider oder Essig. Also eine höhere Qualität zu liefern, sodass man im Endeffekt dann sagen kann, ja gut, dann konsumiere ich halt meine Produkte selber oder ich mache eine Tauschwirtschaft. Also ich bin gerade, mir brennt es unter den Fingernägeln, endlich wieder zur Longomai zu kommen, um unseren Käse oder unsere Milch einzutauschen gegen den Apfelessig, den sie produzieren. So dass wir so eine Kleinstökonomie aufbauen, die auf einer Tauschwirtschaft basiert und dass wir Produkte herstellen, wo wir sagen können, die würde ich selber gerne nutzen. Die brauche ich eigentlich auch. So, und die sind enorm wertvoll. Und wenn du mein guter Freund bist, dann kannst du das auch davon haben. Vielleicht hast du ja auch was produziert, was du mir zur Verfügung stellen kannst. Also, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht uns dem grausamen Markt ergeben und sozusagen fatalistisch sagen, ja, das ist nun mal das Naturgesetz. Ja. Weil wenn wir dem Glauben schenken, dann enden wir ja in diesem gnadenlosen Konkurrenzkampf, der ja nichts mit der Natur zu tun hat, sondern von uns so ein Sozialdarwinismus, der ja in der Katastrophe eigentlich nur enden kann. Das heißt, ich glaube, viele von uns sind in dieser Problematik und deswegen auch meine Motivation für diesen Podcast, dass wir uns vernetzen, dass wir uns zusammentun. Und eine der Möglichkeiten, die ich halt sehe, ist hier bei uns in der Ukraine. Wenn du sagst, wir könnten jetzt unsere Pachtverträge verlieren, dann möchte ich gerne für Menschen wie dich oder auch ganz konkret diese Sicherheit bieten können und sagen, hey, wir haben hier Land. Das ist jetzt gerade letzte Woche ist das Moratorium gefallen, dass man hier in der Ukraine Land kaufen kann. Jetzt kostet hier ein Hektar 400 Euro mit wunderschönem Weideland und Eichenhutewäldern und einer Quelle und einem kleinen Fluss und da ist auch ein See in der Nähe. Und dann lasst uns doch dieses Land einfach kaufen. Wir brauchen ja nur einmal auf der Alp in der Schweiz arbeiten gehen und können dann, wie viel sind das, 20 Hektar, 40 Hektar kaufen. Und da unsere Tiere halten. Und wenn wir vielleicht 2, 3, 5, 10 Familien sind, dann lohnt es ja schon fast, wenn nur noch 1, 2 Leute von uns arbeiten gehen und der Rest macht Tauschwirtschaft. Sodass so wenig Geld von außen reinkommen muss wie nötig. Der Staat ist hier noch minimal invasiv, das heißt kaum Steuern, die man zahlen muss. Und wir versuchen, über die Runden zu kommen, indem jeder dem anderen unterstützen kann mit seiner Spezialisierung, mit seinen Produkten, die er herstellt, aber trotzdem auch weiterhin Generalist ist. Also so viel wie möglich auch alleine für seine Selbstversorgung macht.
Genau. Ja, spannend. Das werden wir jetzt ja auch sehen, können wir ja auch ein bisschen begleiten, wie das mit dem Landgrabbing dann auch um sich greift, ne? Weil ich habe auch von so ein bisschen Bilder von oben gesehen aus eurer Region. Das ist schon echt super schön. Also eigentlich so schön wie bei uns. Das ist schon echt ähnlich auch. Das ist spannend. So, ich habe mal nachgeguckt, sind 1100 Kilometer zwischen uns beiden sozusagen.
Genau, ja.
Spannend.
Ja, ist auch ganz schnell drüben.
Und ich habe aber auch gedacht, bei dem Bild, was du hattest mit dem Organismen, die alleine leben, es müsste halt, also wenn es halt richtig schlimm wird, also auch vielleicht klimakatastrophenmäßig, dann wird es, auch wenn die Lebensmittel, die regional hergestellt werden, das muss ja nur irgendein Erdölproblem geben sozusagen, dann wird es erst wieder, ne, aber wir wollen ja keine Dystopie entwerfen. Ne, aber das ist immer noch so ein bisschen mein Gedanke gewesen, wenn es wieder richtig schlimm wird, dann bin ich auf der richtigen Seite oder dann habe ich Glück gehabt, ne, so, oder ich habe dafür gearbeitet, dass ich überleben kann. Und dann wird es auch wieder mehr wertgeschätzt werden. Und eigentlich ist es schon schöner, diese kleinen Strukturen, wie du sie auch genannt hast. Wir haben so einen kleinen Bauernmarkt, weil ich einfach gesagt habe, ich bin sonst immer auf den Weiden unterwegs, aber einmal die Woche bin ich 2 Stunden im Dorf sicher anzutreffen. Das war so der Anfangs, ja, warum ich das angefangen habe. Und jetzt können da andere Jungbauern und Gemüseleute und eine Korbmacherin kommt und Kinder machen Flohmarkt und es gibt Kaffee und Kuchen. Dann kann das ein bisschen mehr interaktiv wieder werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass ne, jemand ein Stück Käse haben will und ich brauche auch noch ein bisschen Salat, weil ich selber keinen Gemüse anbaue. Und das tut gut, das stimmt. Also das einfach wertzuschätzen, was es schon gibt, ist auch total wichtig.
Ja, auf diesen Wochenmärkten diese Netzwerke zu bilden, ne? Ganz konkret mit den Menschen zu sagen, hier,
Die im Dorf wohnen,
was,
genau, die Lust drauf haben.
ja, das gibt diese Stärke auch, ne? Dieser Gemeinschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl auch.
Und es gibt halt auch total viel Wertschätzung. Also ich kriege auch von den Berlinerinnen und Berlinern Rückmeldungen zu den Produkten. Aber bei dem Bauernmarkt, die können es mir halt direkt sagen, ne? Und das ist schon echt gut. Und ja, genau, man wird vertrauter und hat Themen, die man teilt. Und es gibt wieder einen Ort, wo man sich trifft. Das ist ja sonst in den ausgestorbenen Dörfern, gerade in Brandenburg, super rar, ne?
Ja.
Ja, war gut. Okay, was war noch deine, hattest noch ein paar Fragen?
Ja, also die ganz am Anfang hast du ja gesagt, diese 25 oder 20 Höfe, die sich da gegründet haben entlang der Oder. Was waren konkret die Gründe, warum die Einzelnen aufgeben mussten? Also ist es die Arbeit oder ist es der Vergleich? Also wie kriegen wir die Menschen motiviert zu sagen, diese Arbeit macht eigentlich, weil ich denke, es macht so viel Spaß, mit den Tieren zusammen zu sein, aber anscheinend ist es ja doch so, dass diese Attraktivität des Stadtlebens und des schnellen Geldes dann doch überwiegt. Aber
Ja,
ist es
der
da.
Freizeit, Urlaub, ich weiß auch nicht, was es, also jetzt vielleicht mal ganz konkret, wenn ich mir so konkrete Menschen vorstelle, dann, also ne, auch meine Oma, die kauft jetzt auch lieber im Supermarkt ein und meine Oma hatte voll die krasse Selbstversorgung, woher ich das, glaube ich, auch habe, diesen Grundinstinkt dafür, dass das schön ist und gut, ne? Wir haben immer zusammen Beeren geerntet und die verarbeitet und so, das mache ich auch immer noch, also das ist total geblieben, ne? Das ist verankert in mir. Und meine Oma aber, die sagt halt, ja, warum soll ich das noch machen? Ja, die schmecken vielleicht besser von meiner Freundin, aber ich brauche mehr Tomaten. Ich gehe in Edeka und kaufe die mir, ne? Wenn ich gut bin, fahre ich dann mit dem Fahrrad dahin. So, ne? Und was mich jetzt ziemlich geschockt hat in unserer Umgebung, hat eine junge Frau ein Café aufgemacht, was ich total schätze, wo sie auch möglichst viele Jungbauernprodukte einbezogen hat. Und jetzt hat sie erzählt, dass sie jetzt Beamtin wird, weil es halt so schwer ist. Und ich glaube, es ist halt finanziell schwer, über den Winter zu kommen. Das ist die konkreten Sachen. Es ist super schwierig, Personal zu finden und auch Leute, die genauso mit anziehen. Weil wenn man so unternehmerisch tätig ist oder auch so als Pionier unterwegs ist, dann zieht man ja immer an. Und irgendwann ist die Kraft auch mal zu Ende. Also es braucht Leute, die dann mitziehen, ne? Wo du dir jetzt vielleicht auch wünschst, dass wirklich junge Leute kommen und in eurer Nähe wohnen, die auch Kinder kriegen, wo man ähnliche Themen hat, wo man dann irgendwann auch eine kleine Kindergruppe machen kann. Und sich da wirklich reinteilen kann in Aufgaben. Und da scheitert es, glaube ich. Also wir waren da auch wirklich zu weit voneinander entfernt, bei den Jungbauern entlang der Oder. Es ist dann, einer hat zum Beispiel einen Bioladen aufgemacht und hat eigentlich auch damit geworben, dass er Jungbauernprodukte hat, aber es war dann doch einfacher, beim Großhandel zu bestellen. Und das ist vielleicht auch so ein menschliches Thema, dann doch wieder in das, was leichter geht, das macht das Gehirn wahrscheinlich auch. Also wahrscheinlich kann man es einfach so erklären, in diese Strukturen zu gehen, die leichter gehen. Ne? Also ich meine, warum, das mit meinen Kindern reden wir natürlich auch viel darüber, warum machen wir das selbst. Wir können uns einfach viel billiger Joghurt kaufen. So, ne?
Genau. Du hast praktisch ständig diese Verführung,
Ja.
so dass dein Idealismus muss sozusagen dir erklären, nee, geh den schweren Weg. Und du musst dir ständig rechtfertigen vor dir selber, warum du nicht den einfacheren Weg gehst. Und sobald du mal ein bisschen Schwäche hast, wirst du sofort rückfällig,
Ja.
weil du merkst, es ist natürlich tausendmal einfacher und so viel schlechter ist die Bio-Tomate aus dem Edeka jetzt auch nicht, als diejenige, die ich jetzt hier jeden Tag wässern muss und
Mühsam, genau.
mühsam den Mist ankarren. Und also genau, absolut richtig. Und dann vergammelt dir noch die Hälfte. Also ist es dann trotzdem dann auch der Abstand, ne? Also wenn wir jetzt an ein Dorf denken, wo man sich gegenseitig motiviert, also wo
Ja,
jetzt nicht
das
10 Kilometer zwischen jedem Hof liegt, sondern meinetwegen nur 100
fehlt, ja.
Meter.
Einfach rübergehen kann, genau.
Genau, dass man sagt, hey, halt durch, ich weiß, es ist schwierig, komm, gönn dir heute mal ein bisschen Urlaub,
Ja,
fahr doch
echt.
mal jetzt raus mit deiner Frau, ich gieß heute bei euch, ich fütter die
Voll gut.
Kuh
Ja.
und ich bin ja hier nebenan, ich gucke, dass alles gut läuft. Ich sehe, du bist jeden Tag um 6 Uhr hier schon auf dem Acker. Komm, gönn dir mal die Pause, die sieht schon echt fertig aus.
Boah,
Ich
das berührt
glaube,
mich, weil ich muss gleich heulen, ey. Ich kann
ja, in mir kommt auch
aufhören.
eine Gänsehaut. Genauso jemanden
Ja.
braucht man doch, oder? Das ist doch genau das,
Genau.
wonach wir uns sehnen.
Und ein paar Omas noch, die Bock haben, mit den
Ja,
Kindern irgendwas zu unternehmen. Mit
genau, dass die Oma auf dem
Opa
Hof
auch, die
im
Angeln
alten
gehen.
Teil sein kann. Und Kinder, geht doch mal rüber, Mama hat heute Kopfweh.
Genau.
So, das ist, ja.
Ja, und also tatsächlich ging es mir auch besser, als ich abgegrenzter war oder noch mehr in der Arbeit oder noch mehr bei den Tieren und das nicht mehr so, nicht so mitgekriegt habe, quasi, ne, was die anderen so machen. Genau, also so wie die Verfügbarkeit von den Produkten ist halt auch die Verfügbarkeit von anderer Arbeit, ne, die leichter geht, wo man einfach mehr verdienen kann, ne, für weniger Anstrengung. Ja, das ist wirklich dieser, also das, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Leute, die so Ideale haben. Ich glaube, da ist auch ziemlich viel schon verkümmert. Also wirklich wie eine Pflanze, die halt einfach nie, deren Schönheit nie bewundert wurde. Das, ne, wird, ist das bisschen kräuselig geworden alles. Und ein bisschen altbacken und so. Und also was mich ja noch antreibt, ist, wenn ich einen normalen Joghurt kaufen würde, wüsste ich genau, was dahinter steckt. Und ich habe diese Bilder im Kopf von dieser Tierhaltung zum Beispiel. Oder habe Bilder im Kopf, eine Freundin, die sagt es auch immer wieder, Almeria ist moderne Sklavenhaltung. Also wenn man das ganze Jahr über irgendwie in Biosupermärkten Gemüse kauft, dann unterstützt man das so, ne? Und ich möchte nicht, ich möchte diese Leute nicht leiden lassen. So, ne? Ich möchte, dass die zu Hause bei sich lukrativ Gemüse anbauen können und das über Kooperativen. Da gibt es jetzt inzwischen richtig gute Verbindungen zwischen Berlin und Sizilien, die wirklich die Südfrüchte, die wir halt auch manchmal genießen wollen, hierher bringen und wo ich das Gefühl habe, cool, wenn ich die unterstütze, dann kriegt der LKW-Fahrer was, aber kein Zwischenhandel, sondern da geht direkt was an die Bauern und ich erfahre, wie deren Ernte läuft und wann es schwer war zu ernten oder was vergammelt ist wegen viel Regen oder so, ne? Da gibt es auch wieder eine Verbindung, das ist ja heutzutage auch möglich, ne? Dieses und ja, tatsächlich so Bauern zu treffen. Und aber das ist hier schade oder schwer, weil es ja wirklich kaum noch Bauern und Bäuerinnen gibt. Also unser direkter Nachbar, der würde uns niemals seine Maschinen leihen, zum Beispiel, ne?
Ja,
Und
das darf man
woanders
nicht, ja.
in Süddeutschland oder so, da gibt es halt einen Maschinenring und alle leihen sich die Maschinen. Ne? Also das ist schon sehr, da habt ihr vielleicht noch eine reichere Vielfalt an Dorfleben als wir jetzt hier in Brandenburg.
Ja, aber unsere zerfällt. Also
Ja,
weil,
okay.
weil es sind halt auch diejenigen, die jetzt erstmal sagen, wir brauchen jetzt erstmal ein Reichtum. Wir müssen jetzt auch einmal leben wie die Hipster in Berlin. Wir müssen jetzt auch einmal jetzt
Ja.
genau mit dem Wollkragenpullover da einfach nur sitzen, ein Projekt machen und den Chai Latte trinken oder was auch immer. Also das ist jetzt gerade hier, ich habe es gerade noch so mitbekommen, aber es zerbröckelt. Und deswegen ist auch gerade jetzt noch Land zur Verfügung, das noch nicht von den Großunternehmen vereinheimst wurde und das aber noch mit kleinbäuerlichen Strukturen bewirtschaftet wurde bisher. Und jetzt gerade ist diese Übergangsphase, hier zumindest in der Westukraine, die wir jetzt als Pioniere günstig nutzen können, bevor diese verkrusteten Strukturen sich hier breit machen der großen Unternehmen. Ja, ich glaube, wenn du am Anfang gesagt hast, uns spielt auch so ein bisschen diese Zeit in die Hände. Also wir können relativ sicher davon ausgehen, dass diese Ökokatastrophen, sei es jetzt Klimawandel oder Pandemien, uns auch ja die verzweifelten Stadtmenschen aufs Land raustreiben. Aber die Frage ist ja, was kann man mit denen anfangen? Also meistens wollen die dann ihr Stadtleben ja weiterführen. Wie schaffen wir attraktive Strukturen, die motivieren und die dann diese Menschen auffangen, aber trotzdem auch für uns ein Gewinn sind? Also brauchen wir diese sozialen Kontakte, ja, aber wir sind jetzt zum Beispiel auch gerade, wir überlegen auch, wollen wir eigentlich ja, Menschen, die nicht auf Technik verzichten können, die immer mit ihrem Laptop arbeiten wollen und eigentlich gar nicht mehr gewohnt sind und es auch gar nicht wirklich wollen, ihre eigenen Dinge herzustellen. Wo muss es da erstmal einen Bewusstseinswandel geben, damit diese Menschen überhaupt integriert werden können in die
Ja, also
Gesellschaft?
eigentlich wäre es ja schön, wenn da jeder und jede sich auch in vielleicht 2 Stunden einfach investieren würden, ne? Also ich meine, wir haben Arbeit ohne Ende und könnten ja auch echt viele Leute satt machen. Und ich habe das, merke das bei den Pferdchen, da wollen die Leute auch immer mal mit reiten gehen und dann überlege ich halt auch, nehme ich jetzt irgendwie Geld von denen, ne? So viel wie die Pferde Arbeit machen, wenn ich das umlege sozusagen, meine Arbeitszeit. Oder eigentlich fände ich es viel cooler, wenn sie mir einfach kurz 2 Stunden mit Zäunen helfen und wir dann reiten gehen, ne? Aber dann meistens haben sie nicht so viel Zeit und ja, das ist dieses Tauschmittel Geld, es schafft einfach auch eine krasse Distanz, ne? Weil also sonst würden sie es ja direkt merken und könnten vielleicht auch viel mehr interagieren mit den Pferden. Also das, ja, also das vielleicht an so einem konkreten Beispiel. Also der Wunsch muss schon da sein. Ich habe gestern mir so eine Doku angeguckt über einen, der, weiß gar nicht, was er im Wahn doch irgendein. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, irgendwas IT-mäßiges vielleicht. Und jetzt hat er einen Lebendhof gegründet. Und da ist auch der Anspruch, dass sie selber ihr Heu machen und so. Wo ich auch gemerkt habe, also das hat die Doku auch gut rübergebracht. Der arbeitet jetzt so viel, der braucht kein Fitnessstudio mehr und so weiter, spart sich das. Und es ist im Winter auch matschig und hässlich draußen, ne? So, oder nicht hässlich, aber auf jeden Fall unangenehmer. Nicht ganz so, braucht man dann seine Softshell-Jacke endlich mal. Aber, oder seine Wollfließjacke ist ja genauso gut. Ja, aber das, also da bräuchte es quasi von den Leuten so eine Vereinbarung. Und die sehe ich noch nicht so. Also jetzt sehe ich halt bei uns eher, dass sie die Häuser besetzen. Wenn sie gut sind, dann vielleicht auch bei uns einkaufen, was ich einfach gut finde für die regionale Wirtschaft, also für diese Sensibilität dafür. Und meistens aber halt nicht, ne? Und dann läuft der Rasenmähertrecker, wo ich dachte, jetzt muss es doch mal angekommen sein, oder diese Roboter, dass es nicht gut ist für die Insekten, ne? Aber da ist noch so eine große Diskrepanz, ja. Also vielleicht ist es eher die Frage, was machen wir mit den Leuten, die es halt wirklich landwirtschaftlich eigentlich könnten und die uns dann verloren gehen, weil, ja, aber es hat immer, jeder hat halt selber diesen inneren Kampf, ne? Ich meine, wir können ja nicht die Schweinehunde von den anderen mästen oder schlachten.
Puh,
Vielleicht.
wie kommen wir da raus? Wie
Genau.
schaffen wir es, da uns zu finden, uns zusammenzutun, das Land zu besetzen und zu bewirtschaften und mit den richtigen Leuten zusammen zu leben? Ich habe gehört, es gibt so viele Gemeinschaften, die schon so viel machen, aber es ist so schwierig, die zu finden. Also diese Gruppen aufzutun, wo sowas existiert. Also ich finde es einfach nicht. Also jetzt Siebenlinden ist anscheinend ein Beispiel.
Genau, es gibt da ein paar, und ich habe auch ein paar Freunde, die in solchen Gemeinschaften leben, und die besuche ich dann. Und es ist auch total spannend, weil oft haben sie ja dann noch einen Gästebetrieb. Und also gerade eine, wo ich war, wo eine Freundin angefangen hat, die Landwirtschaft also zu melken und Käse zu machen. Und sie sagt, total spannend, ganz viele haben schon in der Landwirtschaft gearbeitet, aber jetzt machen sie lieber den Gästebetrieb, also Betten beziehen und Wäsche waschen und so. Wo ich auch dachte, wie krass, weißt du, die Leute sind ja total nah dran und die wollen alle essen und die finden den Käse auch gut und den Salat. Ne? Also verrückt. Also, ne? Also und ich meine, da ist es also einfach so wie eine Verabredung zu treffen. Ne? Also solidarische Landwirtschaft versucht es ja, dass die Leute, dann rauskommen und auch mithelfen. Ich glaube, so muss es sein. Was anderes fällt mir nicht ein. Einfach auch, damit die Leute rankommen und sich langsam dran gewöhnen.
Ja.
Also bei jedem, der mir auf dem Deich joggend entgegenkommt, weil er da gerade in so einem Yoga-Retreat bei uns im Dorf ist, denke ich, komm, lauf einmal bitte nicht hier diese Asphaltstraße, ist eh schlecht für die Gelenke. Lauf doch einmal hier unsere Koppelzaun ab. Und wenn da irgendwo ein Isolator kaputt ist, dann hängst du dein Bändchen ran. Oder wenn du gut bist, machst du den Strom aus und joggst nochmal dahin und reparierst das, ne?
Ja.
Schön. Das ist gewünscht, aber ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Aber vielleicht sollten wir es mal annoncieren.
Ja, also schöne Bilder.
Das, was wir machen, ist ja das Anbieten. Wir sagen, es gibt Möglichkeiten, ihr könnt loslegen. Und die inneren Prozesse und von den inneren Drogen oder von den äußeren Drogen loszukommen, das kann jeder nur für sich. So. Und letztes ist halt die Frage, wie werden wir überleben? Und ich will nicht mit 80 10 Tabletten am Tag schlucken. So, ne? Also das ist halt, und das dafür legen wir aber jetzt, wenn wir 30 Jahre alt sind, legen wir jetzt die Bahnen. Ne? Es gibt so viele 30-Jährige, die schon voll die krassen Krankheiten haben, wo ich denke, oh, entgifte deinen Körper, dann geht's dir vielleicht besser. So, ne? Aber da muss jeder selber dahinter kommen, glaube ich.
Was ich jetzt auch, vielleicht stimmt das auch nicht ganz, aber angeregt durch den einen Podcast, den du mir geschickt hast, mal beobachtet habe, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen diesem Dopamin und dem Oxytocin. Mhm. Also vielleicht ist das auch vereinfacht jetzt, aber viele scheinen mir so dopaminabhängig zu sein. Also die wollen den Kick, die wollen den Orgasmus, sie wollen einfach irgendwas Schnelles, was sie befriedigt. Also einfach joggen gehen oder irgendwo runterspringen oder Fallschirmen oder was auch immer. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Sense nimmt und die dengelt und dann schleift und dann aufs Feld geht und damit den Klee senzt, morgens den frischen Tau mit seinen nackten Füßen und dann in den Stall geht und damit seine Kuh füttert und diese Milch dann zu Joghurt verarbeitet und das seinen Kindern gibt. Also ich glaube, das ist dann dieses Oxytocin, diese Liebe, Liebe zum Detail, Liebe zu seinem Körper, Liebe zu seinem Kind, Liebe zur Natur und Liebe zum Tier.
Ich würde draußen melken, auf der Weide.
Ja.
Aber wenn du so gerne Senf machst und so.
Ja.
Oh. Ja, ja, voll. Genau. Also ja, und das, ja, genau. Das, also das kann man, glaube ich, da können wir nur Werbung für machen. Und dann die Leute vielleicht auch unterstützen, das hat ja die Bilbo so gesagt, dass wir die unterstützen müssen, den Weg auch zu finden. Also wir können ja, die können gerne Erfahrung sammeln, ne? Das ist ja das, was wir auch anbieten.
Ja, sie dürfen uns besuchen kommen, wir wollen sie integrieren, wir wollen den Menschen die Möglichkeiten anbieten, dass sie selber diese Erfahrung machen können. Und dann aber auch ganzheitlich dann ihr eigenes aufbauen können und sich aus diesem Red Race sozusagen dann befreien können. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Collapse Now and Avoid the Rush. Ja. Also Leute, brecht jetzt zusammen, gebt jetzt auf und fangt an, bevor der
Burnout kommt. Ja. Also egal, der Burnout der Welt, der Geschäfte.
Ja, genau. Ja. Ja, wollen wir es dabei belassen?
Ja, und gerade mal so die Kurve gekriegt.
Ja, dass es nicht zu dystopisch wird.
Und dann gucken wir, wie wir es für nächstes Mal ein schönes besprechen.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Bis bald.
Klasse, jo, bis bald.